Empowering Tomorrow, der Podcast vom Verbund X.
Die Energiewende ist und ja, wird immer komplexer und man muss sie trotzdem als Ganzes betrachten. Die großen Herausforderungen bei der Energiewende sind gerade Finanzierung und Akzeptanz. Ich versuche immer wieder den Blick dann auch darauf zu lenken, dass wir in der Startup-Szene und in den Innovationen aber auch einen Hebel noch haben, den es gilt zu nutzen.
Herzlich willkommen bei Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beleuchten wir die Energiezukunft Europas. Wir sprechen über Innovationen, Technologien und Initiativen, die unsere Energiewelt von morgen schon heute gestalten. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiezukunft? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich bin Geschäftsführer vom Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, den führenden Energieunternehmen Österreichs. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Hier sprechen wir über die großen Fragen, die unsere Energiezukunft bestimmen und wie wir heute die Innovationslücken schließen, um morgen erfolgreich zu sein. Denn Innovation ist kein Nice-to-have mehr. Es ist zentral, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, Energiesicherheit zu ermöglichen und unsere Klimaziele zu erreichen. Und hier liegt auch die Herausforderung. Europa ist stark in der Forschung, aber zu langsam in der Skalierung. Diese Innovationslücke zu schließen, das ist unser Thema heute. Und dazu wollen wir mit unserem Podcast von Verbund X auch einen Beitrag leisten. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich verantworte Verbund X, die Innovations- und Venture-Einheit von Verbund. Und ich darf euch heute wieder durch das Gespräch führen. Es ist mir eine große Freude, heute eine Persönlichkeit aus Deutschland zu begrüßen, deren Arbeit ich schon lange mit großem Interesse verfolge. Corinna Enders, CEO der Deutschen Energieagentur, kurz DENA. Herzlich willkommen, Corinna.
Herzlichen Dank, ich freue mich sehr.
Mit dir wollen wir heute darüber sprechen, wie wir Europas Innovationskraft im Energiesektor noch stärker entfalten können und wie wir die Lücke zwischen Forschung, Markt und Skalierung endlich auch schließen. Corinna, für alle, die DENA vielleicht nur am Rande kennen, kannst du uns zum Einstieg kurz erzählen, was macht DENA genau, was ist euer Auftrag und wo habt ihr eure Schwerpunkte?
Ja, sehr gerne. Die DENA hat dieses Jahr Jubiläum. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren. Und in der Zeit hat sich natürlich ganz, ganz viel getan. Nicht nur in der Energiewelt, sondern auch bei der DENA. Und insbesondere in den letzten Jahren gab es eine große Entwicklung, ein großes Wachstum, so dass wir jetzt derzeit 700 Mitarbeitende haben. Also eine ganz ordentliche Mannschaft, die sich rund um das Thema der Energiewende kümmern. Wir sind eine Bundesgesellschaft. Also wir unterstützen die Bundesregierung bei dem Erreichen ihrer Klima- und energiepolitischen Ziele. Das klingt jetzt erstmal sehr allgemein. Ganz konkret tun wir das mit konkreten Aufträgen, mit Projekten. Wir haben circa 100 laufende Projekte und überwiegend eben für die Bundesregierung beziehungsweise für das Wirtschaftsministerium, aber eben auch teilweise mit Dritten zusammen. Und thematisch ist die Energiewende natürlich auch breit. Kann ich mal kurz sagen, wie wir so aufgestellt sind bei den Bereichen. Wir haben einen großen Bereich, der so Infrastrukturen, Zukunft der Energieversorgung heißt, der umfasst dann klimaneutrale Gebäude. Der Gebäudesektor ist ja ein Sektor, der noch viel beizutragen hat für das Erreichen der Klimaneutralität. Dann gehen wir so ein bisschen mehr auf die lokalere Ebene, urbane Energiewende. Da geht es mehr um die Kommunen. Dann noch einen Bereich Industriemobilität und Energieeffizienz. Effizienz ist auch so ein ganz alter Bereich von der DENA, damit ist die DENA groß geworden. Und dann natürlich, darüber werden wir heute wahrscheinlich überwiegend sprechen, den Bereich digitale Technologien und Startup-Ökosystem, wo es eben um Innovationen, Förderung von Startups und Digitalisierung der Energiewende geht. Also sehr groß und breit aufgestellt. Wir haben auch unterschiedliche Arten von Tätigkeiten, Studien, Analysen, Beratung, Stakeholder-Prozesse organisieren. So ein großes Portfolio. Was mir immer wichtig ist, was die DENA vielleicht am besten beschreibt, wir sind nah an der Praxis und aber auch nah an den Ministerien und deshalb übernehmen wir so eine Mittlerfunktion, das Ohr an der Praxis und spiegeln das wieder zurück ins Ministerium. Das war jetzt noch ein bisschen länger als kurz, aber die DENA ist eben auch vielfältig.
Genau, alles gut. Zunächst einmal herzliche Gratulation zu 25 Jahre DENA. Faszinierend und da gibt's einiges zu erzählen. Könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen rein über die DENA und die Erfolge der letzten 25 Jahre. Du hast jetzt gesagt, die DENA ist nah am Kunden, nah draußen im Feld. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wenn wir jetzt zum großen Bild übergehen. Europas Innovationslücke. Europa wird oft definiert als stark in der Forschung, aber schwach in der Umsetzung und Skalierung. Woran liegt es deiner Meinung nach, insbesondere im Energiesektor?
Ja, das erleben wir natürlich auch. Und natürlich gibt es nicht immer den einen Grund, sondern viele zusammen. Jetzt gar nicht nur bezogen auf den Energiesektor oder auch nicht nur bezogen auf Innovationen, ist, glaube ich, einer dann doch der Hauptgründe, dass es zwar Europa gibt, aber wir sind eben auch trotzdem 27 Länder und 27 sehr unterschiedliche Länder. Das ist bezogen auf den Energiemarkt, es sind unterschiedliche Energiemärkte, aber es sind eben natürlich auch ganz unterschiedliche Regulierungen und Verfahren in den einzelnen Ländern. Auch wenn es natürlich einheitliche Richtlinien gibt, werden die ja auch oft anders umgesetzt. Es gibt natürlich auch andere Kulturen, andere Denken. Und da, glaube ich, ganz allgemein müssen wir eben auch in der heutigen Zeit Europa noch stärker zusammenbringen, auch angesichts anderer Krisen. Und ja, ich glaube, das ist so ein Teil, also viel Bürokratie, unterschiedlich schwierige Verfahren. Und ein weiterer Grund, was uns jetzt gerade auch so bei Innovationen oder gerade Startups natürlich oft begegnet, ist Finanzierungsprobleme. Also woher kommt das Risikokapital? Am Anfang läuft's gut und dann, wenn es dann wirklich in den Markt soll, gibt's einfach weitere Hindernisse. Da sind andere Länder wie zum Beispiel auch die USA sehr viel weiter vorne.
Vielen Dank. Das heißt, einerseits Bürokratie, zu viele verschiedene Regulierungen in Europa, andererseits aber auch das Finanzierungsthema. Gibt's, wenn du jetzt nicht nur auf Europa blickst, sondern besonders auch auf Deutschland, spezielle Innovationslücken auch in Deutschland, die du beschreiben kannst? Ich denke, Deutschland ist immer auch der Wachstumsmotor für Europa gewesen in den letzten Jahrzehnten. Und oft, wenn in Deutschland der Funken wieder anspringt, dann breitet sich das ja auch auf andere Länder aus in Europa.
Ja, also ich glaube, das, was ich gerade für Europa beschrieben habe mit den schwierigen Prozessen, ist jetzt gerade ein riesiges Thema hier auch in Deutschland und zwar auch allgemein, aber trifft dann natürlich auch Innovationen. Wir haben ja jetzt ein neues Ministerium seit einigen Monaten, Staatsmodernisierung und Digitalisierung. Und das zeigt es eigentlich schon ganz gut, dass wir schneller bei Prozessen sein müssen, dass wir digitalisieren müssen, dass wir das Potenzial, was wir haben, hebeln müssen. Und da hinken wir tatsächlich sehr stark hinterher und das trifft dann natürlich auch den Bereich, Innovationen nach vorne zu bringen, weil da zählt auch oft Flexibilität, Mut für Entscheidungen und einfach mal machen. Das haben wir in letzter Zeit, glaube ich, so ein bisschen verlernt und sind in so einer Starre angekommen.
Flexibilität und Mut, rasche Entscheidungen zu treffen, wird ja auch Startups sozusagen beigemessen. Ein Schwerpunkt eurer Arbeit bei der DENA ist ja auch die Förderung von Startups und Innovationsprojekten. Was sind da die Erfahrungen aus deiner Sicht betreffend Forschung in erfolgreiche Unternehmen zu übersetzen?
Auch da ist mir jetzt auch so in Vorbereitung für das Gespräch klar geworden, kann man viele Erfahrungen, die wir bei der Energiewende allgemein haben, auch auf diese Startup-Welt übertragen. Und zwar, Hindernisse hat man ja gerade beschrieben, also die erste Förderung läuft noch ganz gut, aber dann wirklich in den Markt zu kommen, da fehlt es dann aus unterschiedlichen Gründen. Wichtig ist die branchenübergreifende, die Zusammenarbeit. Es ist sehr komplex. Die ganze Energiewende ist auch komplex. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr unterschiedliche Denken in den Austausch bringen. Und genau das macht ja auch die DENA. Also in verschiedenen Austauschformaten. Wir sind, glaube ich, bekannt dafür, dass wir Lösungen entwickeln mit unterschiedlichsten Branchen, Kompromisse erarbeiten. Und bei den Startups ist es eben auch so. Wir müssen die zusammenbringen mit natürlich größeren Unternehmen, mit der Forschung, mit der Politik. Und dafür haben wir wunderbare Veranstaltungsformate, die dafür eben auch Räume schaffen. Klingt jetzt wenig konkret, aber ich bin überzeugt davon, dass das einer der Schlüssel ist bei der Energiewende, aber auch in dem Bereich. Dazu muss man, glaube ich, noch sagen, dass gerade wenn es bezogen auf die Politik geht, es ist auch so wie bei der Digitalisierung, es wird immer gesagt, es ist ganz, ganz wichtig und wir brauchen das, aber die Lobby ist dann doch nicht so richtig einheitlich und stark und bei Startups vielleicht auch noch kleiner. Das heißt, dieses Gehör verschaffen für die Besonderheiten, die eben auch in der Szene sind, das sehe ich als ganz bedeutend an und dafür setzen wir uns natürlich auch ein.
Ich habe sozusagen auch mit der SET-Initiative und diesem SET Energy Transition Award ein beeindruckendes internationales Netzwerk geschaffen. Also Gratulation dazu. Das ist ja ein sehr konkretes Outcome von euren Arbeiten. Und das strahlt ja nicht nur über Deutschland hinaus, glaube ich, sondern über ganz Europa hinaus, was ihr hier gemacht habt. Wie hat sich diese Plattform in den letzten Jahren entwickelt? Vielleicht kannst du auch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen und wie ihr heute positioniert seid mit dieser Plattform global auch.
Also die Plattform gibt's 2026 dann seit 10 Jahren und hat sich natürlich in der Zeit sehr viel weiterentwickelt. Da ich erst seit 2 Jahren bei der DENA bin, kenne ich die ganzen Anfänge nicht. Aber ich kenne jetzt natürlich irgendwie die Diskussion. Auch da ist es ja ein laufender Prozess. Es ist ein Hinterfragen. Haben wir zum Beispiel bei dem SET Award noch die richtigen Kriterien? Wie können wir alles noch mehr in die Breite tragen? Und also es gibt eben diese Global Innovation Plattform und den SET Award, die gehören miteinander zusammen, wo wir eben auch auf globaler Ebene Startups erreichen wollen. Vielleicht zu dem Award nochmal, da finde ich es immer faszinierend, dass auch das immer weitere Kreise zieht. Also dass wir inzwischen nicht nur europäische Startup-Szene dafür begeistern, sondern eben auch aus dem globalen Süden, aus afrikanischen Ländern, aus Indien immer mal wieder Bewerbungen haben und da dann auch merken, man lernt ja selber auch immer dazu, dass auch da vielleicht andere Dinge in den Vordergrund treten. Die Energiewende ist natürlich in einem Land wie Indien, hat ganz andere Herausforderungen als hier in Europa. Und dem wollen wir natürlich damit dann auch vielleicht etwas mehr noch begegnen.
Genau, wenn du jetzt in den letzten beiden Jahren, wo du in der Funktion bei der DENA bist, diese Entwicklung auch beim SET Award verfolgen konntest, auch den Beitrag der Startups. Wie schätzt du den Beitrag ein der Startups und für die Energiewende? Ja? Welchen Beitrag leisten sie konkret? Und gibt es dann Potenzial auch noch für mehr?
Ja, ich glaube, es ist ein riesiger Beitrag und ich glaube, es ist auch ein riesiges Potenzial, was wir eben auch noch nicht ausreichend nutzen. Ich bin ja auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen, auch in den ganzen anderen Bereichen. Und ja, die Situation ist derzeit natürlich eher deprimierend, die wirtschaftliche Situation, die globale Lage, Strompreise steigen. Also ich habe viel auch mit so ja einfach schwierigen Situationen dann auf Panels, die wir irgendwie besprechen. Und ich versuche immer wieder den Blick dann auch darauf zu lenken, dass wir in der Startup-Szene und in den Innovationen aber auch einen Hebel noch haben, den es gilt zu nutzen. Also ganz konkret, es gibt so viele tolle Beispiele bei Flexibilisierungsoptionen, so viel kreative Dinge, die wir jetzt gerade brauchen, wenn wir so einen volatilen Strommarkt haben, Energiemarkt haben, wo sich Dinge ändern und eben nicht mehr so starr ein Kohlekraftwerk, sondern mit den Erneuerbaren. Die Startup-Szene ist ja auch den Themen Klima und Nachhaltigkeit oft sehr verbunden und entwickelt da ganz, ganz tolle Lösungen. Und das dann eben auch zusammenzubringen, also die größere Industrie und eben die Lösung, ist, glaube ich, einer der großen Aufgaben und macht dann auch wirklich Spaß. Also auch diese ganze Set-Szene, mir tut es immer gut, von den großen Problemen dann diesen Optimismus zu spüren und diese tollen Lösungen zu sehen.
Es ist sehr faszinierend und wir freuen uns als Verbund auch, dass wir Partner sein können bei der SET-Initiative und auch, dass wir bei dem 10-jährigen Jubiläum auch mitwirken können. Ja, also vielen Dank auch für diese Möglichkeiten, weil Kooperationen sind ja der Schlüssel zum Erfolg. Das sehen wir nicht nur zwischen dem Thema Unternehmen und den Startups, aber auch der Politik. Ja, du hast ganz am Beginn schon gesagt, eigentlich das erste Thema, wo du gemeint hast, wie können wir die Innovationslücke schließen, ist auch Vereinfachung in der Bürokratie, zu viele verschiedene Regelsysteme. Wenn du blickst auf politische Maßnahmen, die erforderlich sind, ja, was wären zentrale politische Maßnahmen, die wir jetzt setzen müssten, um die Energiewende zu beschleunigen? Und wie könnten Regierungen und Institutionen genauso diese Innovationen im Energiesektor auch forcieren?
Also allgemein für die Energiewende ist natürlich eine Vielzahl von Maßnahmen erforderlich. Kann man jetzt auch, würde den Rahmen sprengen, die alle aufzuzählen, aber vielleicht auch nochmal so als großes Bild. Die Energiewende ist und ja wird immer komplexer und man muss sie trotzdem als Ganzes betrachten. Man weiß aber auch, wenn man an einem Hebel dreht, hat es auch Auswirkungen auf andere. Das heißt, diese integrierte Betrachtungsweise ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass wir die Energiewende eben auch als Chance betrachten. Also in jeder Wende liegt ja auch Veränderung drin und Veränderung kann auch Unsicherheiten herbeiführen, kann aber auch riesige Chancen haben. Die großen Herausforderungen bei der Energiewende sind gerade Finanzierung und Akzeptanz. Es ist übergreifend so, Dafür muss es irgendwie eine Lösung geben und dann so an inhaltlicher Ebene ist, glaube ich, Lösung, Effizienz und Digitalisierung wichtig. Dieser Blick auf die Chancen lenken und auf die Veränderungsprozesse, die eben sowas bieten oder wo wir dann eben auch Innovationen benötigen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Hier geht es viel auch darum, ehrlich zu sein, also in so einem Transformationsprozess gibt es ja auch sicherlich Branchen, die vielleicht wirklich in der Zukunft dann nicht mehr so gefragt sind und oder sich eben auch sehr, sehr stark verändern müssen. Aber es gibt eben auch ganz viele neue Ideen und die dann in den Markt zu helfen, da den Blick drauf zu lenken, das ist, glaube ich, ganz ja zentral.
Den Blick auf die Chancen zu wenden, hast du gerade angesprochen. Blicken wir noch ein bisschen stärker zum Thema Kooperationen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung. Wie könnten aus deiner Sicht Industrie, Spin-offs, Startups auch noch besser so verzahnt werden, damit man nicht so in dem Valley of Death so stecken bleibt? Du hast ja ganz am Anfang so gesagt, so erste Finanzierungen gibt es, ja, aber dann in der Skalierung so fehlt es oft bei der Marktanführung, bei der weiteren Skalierung. Gibt es da Ideen so von deiner Seite, von der Dena, wie wir das auch verbessern könnten?
Genau, also da komme ich vielleicht auch nochmal auf unser Set zu sprechen. Das ist so ein ganzes Bündel, wie wir irgendwie Startups fördern. Da gibt es zum Beispiel das Netzwerk dann eben mit Austauschformaten. Ganz wichtig ist da auch ein Mentoring, bei dem wir als Dena dann eben Startups bei uns richtig beraten und eben auch in Energiefragen. Deswegen haben wir ja auch diese ganzen Expertinnen bei uns. Aber eben dann auch zusammenbringen und matchen in unterschiedlichen Veranstaltungen mit Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Das ist ja immer so der Gleichklang. Wir haben jetzt eine neue Idee, die wir aufsetzen, weil wir haben festgestellt, dass also große Unternehmen haben ja auch oft selber ein Budget für Innovationen und sind vielleicht da auch drin und haben die Möglichkeiten, wenn sie denn Interesse haben, dann auch wirklich von selbst mit den Startups ja auch Kontakt aufzunehmen und das zu nutzen. Wir haben ja aber auch einen riesigen Mittelstand, wir haben KMUs und da sind die Ressourcen oft knapper und wir wollen jetzt Herausforderungen der KMUs mittels Startups lösen und da so ein Tandem bilden. Das ist sind die Set Inno-Tandems, mit denen wir jetzt beginnen. Da gibt es dann ein Call for Challenges, können sich dann die Unternehmen melden und ein Call for Solutions, bei denen sich dann die Startups melden. Also das ist so ein bisschen so, wie wir bei der Dena damit umgehen und wie wir versuchen, dann eben auch die Partner zusammenzubringen. Und wenn wir jetzt so, das gibt's ganz viel bei uns an, also wirklich auch parlamentarische Abende oder auch sonstige Austauschformate. Wir achten immer darauf, dass wir eben diese gesamte Stakeholder ja, Welt zusammen haben, was eben immer aus diesem Vierklang Industrie, Startups, Wirtschaft, Politik ist. Und da bestehen dann irgendwie natürlich dann auch Kontakte und ja, Ideen.
Sehr spannend. Danke auch so für das Thema Inno-Tandems, ja, so, dass so mit KMUs sozusagen neu startet. Da ist mir eingefallen, wir haben kürzlich in ein schwedisches Startup investiert und der CEO dieses Startups hat mir gesagt, so in Schweden gibt es ein Programm, wo wirklich die CEOs großer Unternehmen, dann die CEOs und Gründer von kleinen Startups und coachen und mentoren. Ist es bei einem Mentoring-Programm auch so oder auf welcher Ebene wird hier Mentee und Mentor sozusagen gematcht?
Bei dem Mentoring-Programm ist es tatsächlich, dass wir das bei der Dena machen und dass es sehr auf einer fachlichen Ebene ist. Es ist dann Mentoring in Bezug auf Energiefragen, also da sind dann unsere Experten aus den anderen Bereichen dabei, aber dann eben auch ganz, ganz wichtig, wie funktioniert diese ganze Regulierung? Also da als junges Startup durchzusteigen, ist, glaube ich, nochmal richtig schräg. Aber ich nehme das mal mit im CEO-Mentoring für Startup-CEOs.
Du hast schon gesagt, Zusammenarbeit zwischen den verschiedensten Stakeholdergruppen ist extrem wichtig. Wenn du jetzt auf die etablierten Industrie- und Energieunternehmen siehst, wie Verbund, aber in Deutschland gibt es ja auch viele große etablierte Energieunternehmen, welchen Beitrag müssten die leisten, um diese Innovationslücke zu schließen? Gibt es da auch gute Beispiele, die du nennen kannst?
Naja, ich glaube, dass die unglaublich wichtig sind, um eben auch so eine Brücke zu schlagen. Also große Player, die dann auch Kapazitäten und Budget haben, auch den Mut haben, eben dann auch in solche, in Startups so zu investieren oder sich damit auseinanderzusetzen, weil es ja dann auch wiederum natürlich vielleicht auch für das eigene Unternehmen was bringt. Ich glaube, so einzelne Erfolgsgeschichten bei der Dena sind immer, wenn wir groß und klein zusammenbringen, wenn wir unterschiedliche Branchen zusammenbringen. Wir haben ja das Future Energy Lab, bei dem eben auch die ganzen Startups sind, bei dem die Mentoring-Sachen stattfinden. Da wollen wir jetzt auch gerade die größeren Akteure nochmal zusammenbringen und sie auf das Thema Innovationen so ein bisschen mehr mit denen diskutieren und auch mal schauen, also die großen Unternehmen, und da dann auch mal schauen, was da dann sich vielleicht noch in Schwung und in Gang setzen lässt.
Du bist ja jemand, der in der Energiebranche tief verwurzelt ist. Gleichzeitig spürt man bei dir sehr stark so einfach diese Begeisterung für Innovation in unserem Gespräch. Ja. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation blicken, was fasziniert dich am meisten an den Innovationsmöglichkeiten, die es hier in Europa gibt? Und wo siehst du auch noch ungenutzte Potenziale, wo wir jetzt wirklich mit voller Kraft und Engagement hineingehen sollten?
Ja, vielleicht nochmal allgemein so zur europäischen Situation, was sich ja in den letzten Jahren schon gezeigt hat, dass es ist eben diese Zeit der Veränderung, was ich auch schon gesagt hatte, oder Zeit der Verunsicherung, und dass daraus auch eben Chancen erwachsen. Ich bin nicht nur ein großer Innovationsfan, sondern ich bin auch ein großer Europa-Fan, und ich bin schon allein da überzeugt, dass die Krisen, die wir derzeit haben, auch dazu führen können, dass wir ein noch stärkeres Europa haben und einfach stärker europäisch denken. Wir müssen als Europa unabhängiger werden. Das zeigt sich in ganz, ganz vielen Sachen. Ist ja jetzt immer so von Resilienz die Rede. Wir müssen ja diversifizieren in unseren Partnerschaften, Abhängigkeiten abbauen. Und gerade auch bei sowas wie Wertschöpfung und Produkte hier in Europa erstellen und den Standort stärken und aber auch in der Frage von Ressourcen gibt es auch unglaublich viel notwendiges Innovationspotenzial. Ich denke zum Beispiel gerade an Rohstoffe, die wir hier in Deutschland nicht haben oder in Europa nicht haben. Da ist zum Beispiel eine gute Kreislaufwirtschaft auch schon eine wunderbare Lösung, um eben an Rohstoffe zu kommen, die originär nicht hier sind. Und da gibt es unglaublich viele, auch KMUs, aber natürlich Startups, die sich da irgendwie überlegen, wie man da drankommen kann. Ich war heute auch auf einer Veranstaltung, vielleicht bin ich deshalb auch so optimistisch, wo es eben auch um Innovationen ging, ganz anderer Bereich, und zwar um das serielle Sanieren. Hatte vor 10 Jahren, war es noch überhaupt nicht so im Gespräch, hat ein riesiges Potenzial, um den Gebäudesektor zu dekarbonisieren. Und da hat man so richtig Aufbruchsstimmung auch gemerkt, weil man jetzt merkt, wie der Markthochlauf auch mit Unterstützung der Dena so langsam funktioniert. Und Schlüssel war da auch, die unterschiedlichen Seiten zusammenzubringen aus dem Gebäudesektor, also Architekten, die Bauunternehmer, die Wohnungsgenossenschaft, Softwareentwickler. Und da ist jetzt was richtig Gutes raus entstanden.
Faszinierend. Also wieder darum, so um die richtigen Menschen auch zusammenzubringen. Genau, 25 Jahre Dena, du hast vorher gesagt, ihr seid 700 Mitarbeiter so in der Dena, so also wirklich ein Kompetenzzentrum für die Energiezukunft. Und Energiezukunft bedeutet immer auch, so auf welche Technologien setzt man. Ja? Gibt es spezifische Technologien, die deiner Meinung nach das Potenzial haben, so auch die Energiebranche nochmal grundlegend zu verändern? Habt ihr so da ein, zwei Technologien, auf die ihr besonders schaut, auf seitens der Dena?
Also wir haben keine jetzt ganz speziellen Technologien, wo wir sagen, das ist jetzt der Schlüssel für die Energiewende. Ich glaube, es passiert eher im Kleinen. Die Lösungen für die Energiewende sind eigentlich alle da. Es geht in vielen Bereichen um die Skalierung. Klar, wenn man jetzt so die großen Themen der Energiewende betrachtet, dann ist es CCS, also Speicherung und Nutzung von Kohlenstoff. Dann wird es in Zukunft auch darum gehen müssen, wie man Direktentnahme macht. Da gibt es irgendwie Technologien, die es noch gar nicht gibt, aber wo wir wissen, dass wir sie benötigen, wo jetzt gerade noch ganz, ganz viel geforscht wird. Das ist dann der Bereich Negativemissionen. Dann haben wir natürlich den Bereich Wasserstoff, der gerade auch noch überhaupt nicht marktfähig ist. Aber das sind die Technologien, gibt es da dann meistens schon. Aber es gilt, die Lücken zu schließen und eben das noch auch in die Breite zu tragen.
Vielen Dank. Corinna, gibt es noch etwas, was du zum Abschluss den Zuhörern mitgeben möchtest zum Thema Innovation in der Energiebranche und wie wir die Innovationslücke schließen können? Gibt es noch eine abschließende Botschaft, was dir ein Anliegen ist, ein persönliches?
Ich glaube, ich hatte es auch jetzt schon mal gesagt, vielleicht kann mich auch von diesem Optimismus aus der Veranstaltung da noch so ein bisschen her, diesen Mut, diese Dinge zu haben und sich zu zeigen und die Kreativität, die ja vielleicht auch in uns allen steckt, dann wirklich auch zu nutzen und da neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ja würde uns allen gut tun. Das heißt, der Appell an die Startups, bleibt dran, schaut, mit wem ihr zusammenarbeiten kann, wo es vielleicht auch so Mentoring-Programme gibt, um über schwierige Anfangsphasen eben auch hinwegzukommen. Und an die Größeren, schaut euch die Startups an und die Innovationen, vielleicht helfen sie euch auch.
Corinna, herzlichen Dank genau für das inspirierende Gespräch, für deine Begeisterung für Innovation und deinen Einblick in die Arbeit der Athena und in den Weg, wie wir die Innovationskraft Europas gemeinsam stärken können. Liebe Zuhörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne Empowering Tomorrow und hinterlasst eine Bewertung, damit wir auch künftig spannende Gäste wie Corinna Enders bei uns einladen können. Denn unsere Energiezukunft entsteht aus den Entscheidungen, die wir heute treffen. Let's Empowering Tomorrow together. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.